Hi und schön, dass du hier bist beim Podcast Töchter im Chefsessel. Ich bin Katrin Feldmann, selbst Tochter eines Unternehmers, Coach und psychologische Beraterin. Ja, der Titel heute ist Trigger löschen, train yourself to let go of everything you fear to lose. Ein Zitat von Yoda, zu Deutsch, lerne dich von allem zu trennen, was du fürchtest zu verlieren. Ja, aber warum sollte jemand das tun? Der Aufhänger heute wird recht persönlich. Am liebsten, hätte ich die Episode sofort nach einem Telefonat mit meinem Steuerberater vor ungefähr einem Monat aufgenommen. Das Gespräch hat mich auch als Coach ziemlich aus der Bahn geworfen. Es war eine recht unschöne Nachricht, ja, irgendwie aus dem Nichts. Er hat mir damals mitgeteilt, dass er wegen mir Post vom Finanzamt bekommen habe. Und da ging es noch immer um unsere Erbschaftssteuer. Wer meinen Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass mein Vater damals eben gestorben ist und ja neben den Unternehmen unter anderem auch Immobilien hinterlassen hat. Und das Finanzamt hat jetzt eine Immobilie Jahre später selbst geschätzt. Angeblich liegen ihnen die inzwischen an drei Stellen des Finanzamts, der Finanzkasse und noch einer Stelle zugesendeten Unterlagen nicht vor. Und deswegen hätten sie jetzt selbst geschätzt. Also entgegen der verpflichtenden Schätzung, die man eben beim Tode machen muss und entgegen des tatsächlichen Verkaufspreises, den ich für dieses Haus bekommen habe, hat das Finanzamt das jetzt dreimal so hoch bewertet und dementsprechend soll ich jetzt 66.000 Euro zahlen. Stand Telefonat mit meinem Steuerberater vor, ja, einem Monat, vielleicht ein bisschen mehr. Also dem Gesetz nach, dem Verkaufspreis und damit eben dem tatsächlichen Marktwert nach, fällt gar keine Steuer an. Sprich, ich sollte hier was versteuern in Höhe von 66.000 Euro, was ich nie bekommen habe. Und dazu muss man sagen, hier handelt es sich lediglich um eine Immobilie. Natürlich Verbindlichkeiten, die auch auf uns übergegangen sind, wurden da außen vor gelassen. Klar, man könnte jetzt sagen, du hast doch ein Haus geerbt, ne? Also wesentlich mehr als irgendjemand anderes hat. Sicher, und dafür bin ich auch mehr als dankbar, habe ich im Leben einfach nicht mit gerechnet. Naja, jedenfalls, als unser Steuerberater mir das sagte, ging in mir so ein kleiner Alarm los, der sich erst einmal in, ich muss was tun, und Wut äußerte. Wut über so eine Willkür. Da machst du und tust du seit inzwischen mehr als 4 Jahren und versucht zu retten und dachte, es sei durch, ne, und versucht jedenfalls zu retten, was unser Vater einmal aufgebaut hat, wo seine Arbeit drin steckt, seine Leidenschaft, sein Schweiß. Und eben auch mit dem Ziel, dass es uns und vor allem meiner Mutter, also seiner Frau, einmal gut geht, dass sie abgesichert ist. Erst als er gestorben ist, ist mir klar geworden, was er alles auf seinen Schultern getragen hat. Was wir gar nicht mitbekommen haben, wovon er so viel er nur konnte, von uns ferngehalten hat. Bei mir taucht auch immer wieder die Frage auf, was ihm die Luft zum Atmen genommen hat, denn er ist an Lungenkrebs gestorben. Und all das, wofür er sein Leben gegeben hat, wo er sein Leben reingesteckt hat, sein Job war sein Leben, soll umsonst gewesen sein? Ihr müsst wissen, das Finanzamt war bei uns, kennen wahrscheinlich einige Selbstständige, immer wieder Thema. Ne? Also auch als Kind hat man das trotzdem mitbekommen. Und ja, mit meiner Meinung, die ich so mitbekommen habe über das Finanzamt, war ich halt erstmal wütend. Wütend über diese Willkür, über so ein gewissenloses Handeln, was auch so eine Nachricht mit einem Menschen machen kann. Es ist ja nicht so, dass man dann Zeit hat, diese Summe zu bezahlen, die dann haben wollen. Ich habe das gleiche Spielchen schon mit 8.500 Euro durch. Kam direkt als Mahnung, weil mein Steuerberater auch da ging, die gleiche Geschichte, das gleiche Haus. Kam direkt eine Mahnung, weil mein Steuerberater eben Einspruch eingelegt hat und als Antwort gab es neben den Mahngebühren noch einen Versäumniszuschlag und genau die Androhung der Vollstreckung. Ehe überhaupt irgendwie die Ablehnung des Einspruchs bei mir eingegangen ist und natürlich auch die Bitte der Stundung, sprich der Möglichkeit, den Betrag in Etappen zu zahlen, wurde halt auch abgelehnt. Aber ehe das kam, kam halt erstmal eine Androhung der Vollstreckung und noch mehr Mahngebühren. So, und dann habe ich mich gefragt, als mein Steuerberater da anruft bei 66.000 Euro, wie hoch sollen denn dann, wenn ich Einspruch einlege, Versäumniszuschlag und Mahngebühren sein? Also da muss man sich ja diesen Einspruch erstmal leisten können. Also in mir ging dann damals, ob Coach hin oder her, ich bin auch nur ein Mensch und jeder hat eben seine Herausforderungen im Leben. In mir ging erstmal der Rebell an. Und natürlich auch Angst. Kribbeln in den Armen. Ja, der Gedanke, mich an die Presse zu wenden. Das ist natürlich auch Übung, dann in dem Moment zu gucken, okay, was geht da eigentlich gerade in deinem Körper ab? Jedenfalls ist es oft besser, Dinge, die einen aus der Bahn zu werfen drohen, erstmal sacken zu lassen. Und bei so einer Reaktion meines Körpers und auch meines Geistes war ich mir sicher, in diesem Zustand keine für mich gute Entscheidung zu treffen. Sollte ich wieder kämpfen? Ich bin auch inzwischen müde des Kampfes. Wie gesagt, 4 Jahre. Und warum poppt etwas, das mich scheinbar zum Kämpfen animieren will? Vielleicht in meiner Realität oder in meiner alten Realität zum Kämpfen zwingt. Warum poppt das wieder in meinem Leben auf? Was hat das mit mir zu tun? Was habe ich da mit mir selber noch zu klären? Abgesehen davon, dass der Bescheid aus meiner Sicht und der des Steuerberaters nun wirklich fehlerhaft ist und es ungerechtfertigt ist. Was hat es mit mir zu tun? In einem solch unbewussten Alarmzustand würde ich die Antwort darauf, was das Ganze mit mir zu tun hat, aber wohl nicht direkt finden. Also habe ich entgegen meines ersten Gedankens sofort was tun zu müssen, zu reagieren, ehe es zu spät ist, mich da auch von meinen inneren Antreibern, wie beeil dich, mach schnell, ne? Ist es auch, komme ich in einer anderen Episode mal drauf, auf die inneren Antreiber. Naja, jedenfalls habe ich mir da meine Antreiber und meinen Alarm ja angeguckt, beziehungsweise habe das Ganze erstmal sacken lassen. Und ich gucke auch nicht mehr täglich in den Briefkasten. Ist auch gar nicht so eine schlechte Angewohnheit. Ist so ein bisschen wie mit E-Mails, ne? Muss man die immer durchgehend aufpoppen lassen oder guckt man da so und so oft am Tag rein, damit man auch zu dem kommt, was man eigentlich machen möchte, ohne dauernd rausgerissen zu werden. Naja, was war also los mit mir? Mein Geist und mein Körper hatten Stress. Definitiv. Wenn auch anders als früher. Aber auch Angst. Angst, die mich entweder zur Fight- oder zur Flight-Reaktion animieren wollte. Kampf oder Flucht. Dabei werden eben bestimmte Hormone in unserem Körper ausgeschüttet, die ihm schnell Energie liefern, um sich eben aus einer gefährlichen Situation zu befreien. Auf Dauer ziemlich ungesund. Was da im Körper genau passiert, komme ich gleich nochmal, was heißt genau, aber komme ich grob nochmal drauf zurück. Jedenfalls war da Angst in meinem System. Eigentlich schützt uns Angst. Sie schützt uns davor, auf eine heiße Herdplatte zu packen, sorgt dafür, dass wir eben an der roten Ampel anhalten oder eben ja nicht bei Gewitter über eine Wiese laufen. Sie kommt also, wenn wir sie brauchen, und geht wieder, wenn sie ihre Arbeit erledigt hat. Doch ist mit ihr auch oft das Unglück in unseren Köpfen verankert, also das, was sie verhindern will. Wir sind halt alle Meister darin, uns auszumalen, was alles schiefgehen könnte, und manchmal steckt die Angst in uns fest. Vielleicht ist jemand in einer Umgebung aufgewachsen, die so von Angst erfüllt war, dass er gar nicht mehr weiß, ob die Angst zu ihm gehört oder zu einem anderen Menschen. Oder sie wurde so lange eingesperrt und durfte nicht gefühlt werden, dass sie eines Tages ausbricht. Ich wusste nicht direkt in diesem Schockmoment, wovor ich Angst hatte. Klar, bei der Summe geht's irgendwo um die Existenz. Wer hat denn so viel Geld in der Portokasse liegen? Geerbt hin oder her, ne? Also normalerweise investiert ein Mensch ja wieder. Zum Beispiel in seine Sicherheit. Gutes Stichwort, Sicherheit. War und ist sicher bei vielen Menschen ein Thema und eben auch bei mir. Aber erstmal war es nur die Angst vor, ja, die Angst vor der Angst. Zum einen, ursprünglich dachte ich, es ging mir nur darum, für Gerechtigkeit zu sorgen, ne? Für meinen verstorbenen Paar, für meine Mama, die es, wie ich finde, verdient hat, endlich ihren Frieden mit dem Tod ihres Mannes zu machen. Aber es war eben auch Angst. Die Frage war, vor was will mich meine Angst in diesem Fall schützen? Welche Gedanken kamen mir da auf? Wo habe ich das im Körper gespürt? Wann habe ich in der Vergangenheit diese Gefühle gespürt? Was waren das für Situationen? Wie bin ich aus diesen Situationen herausgegangen? Was habe ich danach gefühlt? Und bei mir wurde dieser Fight-Knopf damals eben gedrückt, als alles drunter und drüber ging. Ich habe meinen festen Job ja aufgegeben, habe, damit ich halt ohne Gehalt ja im Unternehmen unseres Vaters arbeiten kann, ne, retten kann, was irgendwie zu retten ist. Es war gar nicht alles unter einen Hut zu bringen, unmöglich. Und ja, Theater mit Bauherren und Mietern, die einfach nicht gezahlt haben. Wir hatten zu wenig Mitarbeiter. Mein Stiefbruder, der dabei war, einen Erbstreit anzuzetteln, der geglaubt hat, dass wenn er untergehen müsse, und er hat es eben, in seinen Augen war das scheinbar so, aber wenn er untergehen muss, dann sollen bitte alle mit ihm untergehen. Damals wollte nicht in meinen Kopf, wie Menschen so handeln können. Vor allem bei meinem Stiefbruder habe ich lange gebraucht zu kapieren, wie er das Lebenswerk seines Vaters aus meiner Sicht so mit Füßen treten wollte, konnte. Ja, bis ich unter anderem verstanden habe, dass auch sie getrieben sind von der Angst. Angst, die so viel mächtiger ist als ihr Herz. Und bis ich eben mich selbst nicht verstanden hatte. Eben habe ich gesagt, der Mensch investiert in seine Sicherheit. Aber was bedeutet Sicherheit? Bei meinem Stiefbruder und mir war das ein fester Job. Warum ein fester Job? Geld. Meiner Meinung nach leben die meisten Menschen heute hier in einem System aus, ja, das auf Angst basiert. Angst davor, ihre Sicherheit zu verlieren, ihr Geld zu verlieren. Warum jetzt Geld Sicherheit bedeutet, beantwortet wohl jeder anders, ne? Also was Geld für jemanden bedeutet. Wieso aber bedeutete Geld Sicherheit für mich? Ich habe mir dann Fragen gestellt, wie ab wie viel Euro bin ich denn überhaupt sicher? Und wie behalte ich mein Geld, meine Sicherheit? Wie sichere ich diese Sicherheit? Ich bin, obwohl unser Vater eben versucht hat, uns möglichst wenig davon spüren zu lassen, mit der Angst und einer Meinung über das Finanzamt aufgewachsen. Dass sie eben willkürlich Gesetze ändern, wie es ihnen passt, und ja, damit einem das Geld stehlen. So, das bringt mich natürlich dazu, mich hilflos zu fühlen. Und mit so einem Mindset besitze ich kein Geld und ich besitze auch keine Sicherheit, sondern das Geld besitzt mich und nicht andersrum. Und das Gefühl, das mich angetrieben, aber auch hat explodieren lassen, also in diesen Fight-Modus zu gehen, war nicht unbedingt nur das Streben nach Sicherheit, sondern eben auch das Vermeiden von Hilflosigkeit. Wie jeder von uns habe auch ich natürlich eine Vergangenheit, die bei mir persönlich dazu geführt hat, Hilflosigkeit absolut zu vermeiden, gar nicht zuzulassen im Leben. Also es ging gar nicht so um Sicherheit schaffen, natürlich auch, aber vor allem Hilflosigkeit gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ich habe aber keinen Kampf angezettelt. Also, ne, ursprünglich habe ich gedacht, ich fahre dahin, sind drei Stellen, fahre zu allen hin, ich rufe die an, ich mache denen die Hölle heiß, aber ich bin ruhig geblieben. Wie habe ich das gemacht? Ich habe mir eben zum einen die für mich richtigen Fragen gestellt, wie ich sie eben schon erwähnt habe. Dass Hilflosigkeit eins meiner Themen war, weiß ich dank meinem Ausbilder Ulrich. Durch ihn habe ich zudem Introvision kennengelernt. Durch die Introvision kann ich heute wahrnehmen, wenn einer meiner Triggerpunkte gedrückt wird. Spring aber nicht drauf an. Unsere Trigger, heißt unsere inneren Alarme, sind normalerweise schneller als unser Verstand, was in Extremsituationen natürlich überlebenswichtig sein kann. Ne, wenn wir da erst lang analysieren würden, also unseren Verstand zu Rate ziehen, machen wir das jetzt so, oder gehen wir hier hin, oder springen wir doch auf den Baum, oder ne, dann ist so viel Zeit vergangen, dann könnte das echt böse ausgehen. Manchmal ist einfach direktes Handeln angesagt. Fight or flight. Was passiert da im Körper? Adrenalin und Cortisol überschwemmen deine Muskeln, dein Immunsystem wird erst hoch und dann wieder runtergefahren und die Muskeln erhalten einen Energieschub, damit wir eben entweder flüchten oder den Stress abwehren können. Das Blut entweicht aus unserem rational denkenden Vorderhirn und wird stattdessen ins Hinterhirn gelenkt, was dazu führt, dass unser kreatives Denken eingeschränkt wird und wir verlassen uns stattdessen auf unser instinktives, schnelles Reaktionsvermögen. Wir sind alle darauf ausgelegt, gut mit kurzzeitigen Stressausbrüchen fertig zu werden. Und wenn alles vorbei ist, gelangt der Körper normalerweise innerhalb von ein paar Stunden wieder ins Gleichgewicht und füllt eben seine lebenswichtigen Energieressourcen wieder auf. Doch wenn so ein Stresszustand länger anhält als ein paar Stunden, kann der Körper das Gleichgewicht nicht wiederherstellen. Kein Organismus ist fähig, längere Zeit in so einem Notfallmodus zu bleiben. Jedenfalls nicht gesund darin zu bleiben. So, wir Menschen sind aber dank unseres Köpfchens in der Lage, über unsere Probleme nachzudenken. Wir können Vergangenes im Kopf erneut durchleben und uns eben auch schlimmste Zukunftsszenarien vorstellen, wodurch die Flut von Stresshormonen alleine durch Gedanken in Gang gesetzt werden kann. Indem wir dann eben über eine allzu vertraute Vergangenheit nachgrübeln oder versuchen, eine nicht vorhersehbare Zukunft zu kontrollieren, können wir unser Gehirn und unseren Körper aus dem normalen physiologischen Gleichgewicht bringen. Und so verankert sich ganz unabsichtlich durch das Erinnern das Gehirn und der Körper in der Vergangenheit. Emotionen, das sind chemische Konsequenzen früherer Erfahrungen. Unsere Sinne zeichnen Informationen aus der Außenwelt, die auf uns eingehen, auf und vernetzen sie zu sogenannten Neuronenclustern. Und wenn sie dann zu so einem Muster einmal eingefroren sind, erzeugt das Gehirn eben eine chemische Substanz, eine Emotion, und schickt sie durch den Körper. Erfahrungen werden halt besser erinnert, wenn wir uns auch an das dazugehörige Gefühl erinnern können. Du kennst das vielleicht, wenn du was lernen willst, was Neues, und wenn das bei dir neu geweckt und es dich interessiert, dann kannst du es dir einfacher merken, ne, wenn es mit einem Gefühl verbunden ist. Je stärker also die Emotion von einem Ereignis, ob jetzt gut oder schlecht, desto stärker verändert sich unsere innere Chemie. Wir haben aber eben auch Alarme, die uns das Leben unnötig schwer machen. Wie wenn jemand zum Beispiel in einer Situation, in einer Besprechung immer wieder ausflippt, obwohl er das gar nicht will. Da weiß jemand anders ja schon, was er sagen muss, um den auszuspielen, weil der dann sowieso ausflippen wird und dann natürlich keinen guten Eindruck hinterlässt. Oder du hast Flugangst. Ja, wer kommt wohl entspannter am Ziel an? Der Urlauber, der sich den ganzen Flug über Sorgen macht? Oder der diese Angst, diesen Alarm in sich drin schlicht nicht hat? Und Introvision löscht eben diese, ich sag mal, blöden Alarme, indem wir lernen, sie leerlaufen zu lassen. Wie eine Alarmanlage, die keiner mehr beachtet, weil wir an sie gewöhnt sind. Und weil wir gelernt haben, dass eben nichts passiert, auch wenn dieser Alarm angeht. Weil eben keine Gefahr da ist, außer der in unserem Kopfkino. Also, was machen wir? Wir deinstallieren die Alarmanlage. Gesagt, getan. Auch wenn mich die Nummer vom Finanzamt dennoch einigen Mut gekostet hat. Ne? Also meine Erinnerungen sind ja doch noch da, dann nicht wieder reinzuverfallen, aber Achtsamkeit. Und ja, das lernen wir eben. Diesen Moment zwischen Aktion und Reaktion, dazwischen reagieren zu können und zu hinterfragen. Und es löst einfach nicht mehr diesen Alarm aus, diese krasse Emotion. Und bei Der Introvision lernen wir als erstes, in die weite Wahrnehmung zu gehen. Wenn du Lust hast, probier diese Basic der Introvision jetzt direkt mit mir aus. Drück kurz Pause, natürlich nicht beim Autofahren oder so, ne, sondern such dir einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Setz dich hin, wie wenn du meditierst. Dazu habe ich ja in einer Folge vorher schon ein bisschen was erzählt. Veranker die Füße mit dem Boden und dann schließ die Augen. Atme einmal tief ein und wieder aus. Spür, wie beim Einatmen die Luft in deinen Bauchraum einströmt und von da in deine Lunge und wie sie deinen Körper auf demselben Weg beim Ausatmen wieder verlässt. Mache das noch zweimal in deinem Tempo. Atme ein und atme wieder aus. Vielleicht spürst du, wie sich deine Schultern langsam entspannen. Vielleicht auch deine Kiefermuskulatur, die kleinen Fältchen um deine Augen. Und jetzt fokussiere auf deinen Körper als Ganzes. Nimm deinen Körper wahr. Einfach registrieren und wahrnehmen, ohne einzugreifen. Und dann verlager die Aufmerksamkeit hin zu deinen Gefühlen oder Stimmungen, die jetzt im Moment da sind. Und vielleicht ist es auch möglich, die Gefühle wahrzunehmen, wo die im Körper am besten spürbar sind. Aber der Hauptfokus liegt auf den Gefühlen. Und dann die Aufmerksamkeit noch ein Stück verschieben hin zu deinen Gedanken. Unser Gehirn produziert permanent Gedanken. Und hier geht es darum, eher denken zu lassen. Also passiv zu denken und zu warten, welche Gedanken ganz von alleine entstehen, sie wahrnehmen und wieder loslassen. Und warten, welche Gedanken danach kommen, ohne es zu steuern, ohne aktiv nachzudenken. Und dann in die weite Wahrnehmung gehen, wo du Impulse aus Körper, Gefühlen und Gedanken wahrnehmen kannst, wann immer sie auftauchen. Wie wenn du in einem Wartezimmer sitzt und die Tür aufgeht und jemand hineinkommt. Du nimmst diese Person im Augenwinkel wahr, aber verfolgst sie nicht mit deinem Blick und dennoch nimmst du wahr, wie sie im Raum Platz nimmt. Und dann kommt vielleicht noch jemand hinein und auch das nimmst du einfach nur registrierend wahr. Mehr gibt es nicht zu tun. Du hältst also deinen Körper, deine Gefühle und deine Gedanken in dieser weiten Wahrnehmung, ohne sie weiter zu verfolgen, ohne sie zu analysieren, wo sie herkommen oder wo sie hingehen. Du nimmst sie einfach nur wahr. Und jetzt ist es an der Zeit, langsam zurückzukommen. Vielleicht möchtest du deine Finger langsam bewegen, deine Zehen, deine Füße und deine Beine. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Willkommen zurück. Das, was wir gerade gemacht haben, ist wie gesagt ein Teil der Introvision. Dieses Wahrnehmen aller deiner drei Ebenen: Körper, Gefühle und Gedanken. Und bei der Introvision wird vorher dein Trigger ausgemacht, dein persönlicher Alarm. Also das machst du zusammen mit deinem Coach und du lernst mit ihm in dieser weiten Wahrnehmung ihn leerlaufen zu lassen. So, dass du ihn installieren kannst, dass du ihn deinstallieren kannst. Genau. Und was ist nun aus dem Finanzamt eigentlich geworden? Die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Vor einer Woche etwa habe ich eine Mahnung bekommen, natürlich mit Säumniszuschlag und Mahngebühren, aber in Anführungsstrichen über nur noch 23.000 Euro, die ich aber ebenfalls nicht gezahlt habe. Der Versuch der persönlichen Kontaktaufnahme mit der Sachbearbeiterin des Finanzamts blieb bisher auch erfolglos. Erst hatte sie keine Zeit, dann war sie im Urlaub und nun hat sie, wie mir mein Steuerberater mitgeteilt hat, wieder keine Zeit, sich die Unterlagen nochmal anzusehen oder eben der Stelle, die das Geld eintreibt, Bescheid zu geben, dass das Ganze nochmal geprüft werden muss. Meine Mutter, die leider ebenfalls davon betroffen ist, hat gestern bereits die Ankündigung der Vollstreckung im Briefkasten gehabt. Ich habe heute noch nicht in den Briefkasten geguckt. Und ich habe auch mein vermeintliches Lieblingsgefühl satt. Dieses Gefühl, dass eben Adrenalin in meinen Körper gepumpt hat. Und ihn danach auch, ja, süchtig gemacht hat. Ich habe das Gefühl entlarvt. Und ich habe satt. Dieses, ja, du gehst in den Fight-Modus und ja, es wird Adrenalin ausgeschüttet und auch das kann dich süchtig, ne? Ihr kennt sicher alle Adrenalin-Junkies in anderer Form. Sei es die, die aus dem Flugzeug springen oder. Bei mir natürlich auch einmal die Vergangenheit unter anderem, ne? Aufgewachsen mit diesem Mindset über das Finanzamt, aber auch dieses, ja, in Anführungsstrichen Lieblingsgefühl, was dazu führt, dass da Adrenalin durch meine Venen und Cortisol durch meine Venen schießt. Heute jedenfalls lebe ich ganz gut mit dem Gefühl der Hilflosigkeit. Ich lasse sie zu, anstatt da in den Kampf zu gehen. Ich akzeptiere es. Kann es annehmen, kann es wahrnehmen, ohne mich von ihm bestimmen zu lassen. Oder es wegzudrücken, mich zuzulassen. Ja, mal sehen, was das für meine Außenwelt und ja, meine Realität bedeutet, wie es weitergeht. Gibt es auch bei dir Trigger, bei denen deine Angst schneller ist als dein Verstand und die dir immer wieder das Leben schwer machen? Dann teile sie doch gern mit mir. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere aus dieser Episode für dich mitnehmen. Vielleicht hast du aber auch Lust, Gast in meinem Podcast zu sein und deine Erfahrungen bezüglich Nachfolge mit uns zu teilen. Oder du hast Interesse an einem Coaching bei mir. Was es auch ist, ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Meine Kontaktdaten wie E-Mail, Insta, Facebook, LinkedIn findest du wie immer in den Shownotes. Alles Liebe und bis bald, deine Katrin.